Ja, jetzt ist Frühling, wir genießen die Schöpfung und es ist jeden Tag neu wieder ein Staunen. Wir waren gestern auf dem Staffelberg und da steht man da oben und denkt sich, boah, also da hat man eine traumhaft schöne Sicht. Und ja, wie groß ist eigentlich Gott? Wie groß ist eigentlich Gott? Wir können ja alles messen. Ich kann messen, wie hoch ein Baum ist. Ich kann messen, wie dick der Stamm ist. Ich kann messen, wie weit es nach Mexiko ist. Ich kann alles ausmessen. Wie groß ist eigentlich Gott? Welche Maße muss ich anlegen? Und wir lesen das in der Bibel, wie groß Gott ist, in Jesaja 40. Und ich liebe diesen Text, weil er uns vor Augen führt, was wir so oft vergessen, die Größe Gottes. Wir denken so oft, unsere Probleme sind tatsächlich größer als Gott. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Alle Wasser. Wer hat das Meer in seiner Hand? Wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Hier Hand, mit der Handspanne. Und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Welcher Ratgeber unterweist ihn? Und wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Steuerbrandopfer. Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und es ist immer wieder wichtig, weil wir so oft vergessen, dass wir einen großen Gott haben. Dass Gott größer ist als all unsere Vorstellungen. Dass er keinen Anfang hat und kein Ende. Und das genau ist der Grund, warum wir ihn anbeten sollen. Da ging es das letzte Mal schon drum. Warum wir uns vor ihm beugen sollen. Und Anbetung meint jetzt nicht nur Lobpreis. Das ist das eine, dass ich mich nach oben ausstrecke und sage, du hast es wunderschön gemacht. Aber das andere ist, dass ich mich beuge vor ihm, so wie ich mich vor Königen beuge. Also wir heute nicht mehr. Wir beugen uns irgendwie vor ziemlich wenig. Wir modernen Menschen denken, dass sich andere doch vor uns besser beugen sollten. Aber früher war das normal. Wenn ein König da war, dann beuge ich mich vor ihm. Dann weiß ich, wer ich bin. Und vor Gott beuge ich mich. Ich gehe in die Hocke oder auf die Knie. Vor wem knien wir eigentlich noch? Vor wem haben wir Ehrfurcht und Respekt? Anbetung ist total wichtig, weil in der Anbetung, wenn wir anfangen, Gott zu anbeten, begreifen wir, wie groß er ist. In der Anbetung erkennen wir, wer er ist. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte euch erzählen von dem Pastor, der große Gemeinde, und die haben gemeinsam eine Weihnachtsfeier gestaltet. Er hatte ein Team, die haben das gemacht und die haben das ganz liebevoll gemacht. Und die Weihnachtsfeier war wunderschön, also richtig toll. So, der eine Pastor hat sich als Nikolaus verkleidet und hat dann Geschenke verteilt. Und die haben Weihnachtslieder, klassische Weihnachtslieder aufgepeppt und auf modern gesungen und hatten super Essen und eine klasse Gemeinschaft. Und jeder ist nach Hause gegangen und hat sich gedacht, Mensch, das war heute eine richtig schöne, tolle Weihnachtsfeier. Ist wirklich passiert, die Geschichte. Und dann geht er so nach Hause und redet mit seiner Frau und sagt, irgendwas war heute komisch. Wir hatten eine wunderschöne Weihnachtsfeier, aber irgendwas passt oder stimmt nicht. Und zu Hause angekommen, war dann ungefähr so Mitternacht, da hat er noch mal so gebetet und hat gesagt, Herr, was war denn heute so komisch an der Feier? Und auf einmal ist es ihm in den Kopf geschossen. Wir haben zwar Weihnachten gefeiert, aber wir haben dich nicht geehrt. Es ging nicht um Gott. Es ging nicht darum, es zu ehren, dass er als Kind, als kleines Kind in seiner Herrlichkeit auf diese Erde kommt und unter uns ist. Sondern es ging darum, dass es nett ist und schön ist. Und für uns als Gemeinde geht es auch darum, dass es nicht nur nett und schön ist und wir sagen, ach, haben wir wieder eine gute Zeit gehabt, das war gut, das war nicht so gut. Wir beurteilen und bewerten oft zu viel. Sondern es geht darum, was macht mein Herz? Bete ich ihn an? Habe ich Ehrfurcht vor ihm? Anbetung heißt zweierlei. Das eine ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor der Größe und Heiligkeit Gottes. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt von Anbetung. Und das ist Vertrautheit mit Gott erleben. Beides. passt nicht zusammen, gell? Die Ehrfurcht vor dem großen Gott, wo du denkst, boah, da bin ich weit weg. Aber das Vertrautsein mit Gott, dieses Intime, erlebe ich auch, wenn ich mich niederbeug vor ihm, in der Anbetung. Und dieser Pastor hat dann nach der Weihnachtsfeier sich überlegt, was mache ich jetzt? Und er wusste manchmal, dann betet er einfach und sagt, es tut mir leid, wir hätten die Feier anders gestalten sollen. Aber er hat gemerkt, damit ist es jetzt nicht getan. Und dann hat er irgendwie mitten in der Nacht noch seine Leiter angerufen und hat gesagt, kommt, wir machen noch eine Weihnachtsanbetung. Da haben die sich da früher morgen getroffen und haben das nachgeholt. Ist vielleicht übertrieben, oder? Denkt vielleicht, manche von euch ist da völlig übertrieben. Mag sein, und trotzdem ist es nicht schön, wenn wir das als Mitte, als Zentrum unserer Gemeinde haben, dass wir sagen, wir, wenn wir uns treffen, wollen wir Gott anbeten, dann wollen wir uns vor ihm beugen, dann wollen wir miteinander realisieren, wie groß und wie mächtig er ist. Wisst ihr, die Anbetung verändert unser Herz. Da gehen wir anders, als wir gekommen sind, weil wir ein Stück Gott begegnet sind. Anbetung ist unerlässlich, wenn du Gott begegnen willst. In der Anbetung drückt sich unser Vertrauen aus. Wer Gott für uns ist, drückt sich darin aus, ob mein Herz ein anbetendes Herz hat. Natürlich kann ich mein Leben ganz normal leben und dann am Sonntag gegen Gottesdienst, dann habe ich mal so einen kurzen Moment der Anbetung, dann gehe ich wieder heim. Und doch, vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, ich kann den Gottesdienst feiern ohne Anbetung. Ich kann Lieder singen, ohne dass mein Herz sich beugt vor Gott. Ich kann danach sagen, war eine schöne Predigt, fand ich toll, hat mir irgendwie gut getan und es war trotzdem keine Anbetung. Ich kann Lieder singen, es war keine Anbetung. Anbetung bedeutet, dass mein Herz sich beugt vor Gott. Und es gibt im Alltag so viele Ablenkungen, die uns davon abhalten wollen. Die meisten Ablenkungen unseres Lebens, die uns davon abhalten, Gott die Ehre zu geben, sind ganz gute Sachen, also richtig gute Sachen. Das ist die Familie, da ist so viel zu tun immer, und die Kinder, und dann ist noch die Arbeit, was man alles so zu tun hat. Vielleicht auch die Mitarbeit in der Gemeinde, vielleicht hast du auch gerade relativ viel. Das kann mich davon abhalten, Gott zu ehren. Mir geht es immer wieder so, dass ich im Predigtschreiben so den Moment habe, wo ich denke, jetzt müsste ich mal kurz innehalten. Jetzt bräuchte ich mal eine Zeit, wo ich vor Gott komme. Sonst schreibe ich die Predigt einfach runter. Dann waren es meine eigenen Gedanken. Aber mein Herz hat sich kein einziges Mal gebeugt vor Gott. Das geht ganz gut. Ich kann so vieles tun und machen, aber nicht anbeten. Und diese Ablenkungen, die sind da. Es gibt auch schlechte Ablenkungen, die mich davon ablenken, Gott zu ehren. Aber letztendlich ist bei vielen dieser Ablenkungen immer die Frage, das große Fragezeichen, wovor beuge ich mich im Leben? Wovor, vor wem, vor was gehe ich auf die Knie? Heute geht es um Vertrautheit mit Gott zu finden. Vertrautheit, Nähe mit Gott zu finden, zu erleben. Und ich habe zwei Aspekte, die da ganz wichtig sind. Den einen Aspekt, den hatten wir letzte Woche schon und der ist trotzdem so wichtig, dass ich ihn heute nochmal bringe. Der erste Punkt ist innere Stille finden. Wenn ich Gott begegnen will und in die Vertrautheit mit ihm kommen will, dann brauche ich innerlich, muss ich ruhig werden, still. Im Psalm 46 steht, im 11. Vers, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich brauche diese Momente, wo ich still bin und ins Erkennen komme. Und mit Erkennen ist nicht nur ein vom Kopf her verstandmäßig gemeint, sondern eine Begegnung. Eine ganz intime Begegnung. In der Bibel ist Erkennen mehr als nur, ne, ja, jetzt habe ich es begriffen, sondern es ist ein, ich bin dir nahe, ich bin bei dir. Bis hin zur Sexualität, dass ich mich mit jemandem vereinige. Ganz eng, intim. Seid still und werdet mit mir intim. So könnte man es vielleicht auch übersetzen. Denn die Quelle unserer Kraft ist die Stille bei Gott. Die Quelle unserer Kraft ist die Stille vor Gott. Das ist eine tiefe Weisheit, die wir als Christen wissen, aber auch lernen müssen und dürfen. Die Stille ist meine Quelle. Da schöpfe ich meine Kraft. Auch wenn schwierige Zeiten kommen und um mich herum alles brennt und katastrophal ist, dann ist die Frage, kann ich das? Kann ich Stille bei Gott finden? Kann ich zur Ruhe kommen? Und diese Momente der Stille, diese heiligen Orte der Abgeschiedenheit, wo ich für mich bin, die erlebt jeder von uns anders. Und es gibt Menschen, die sagen, wenn ich innerlich still werden will, dann muss ich in die Bewegung kommen. Muss spazieren gehen, muss Fahrrad fahren. Und dann merke ich, wie innerlich sich bei mir was klärt und wie ich in Gottes Gegenwart komme. Jemand anders sagt, wenn ich Stille finden will, dann fahre ich mit dem Auto irgendwo hin, bleibe im Auto sitzen, die Türen verschlossen und bin irgendwo, wo niemand ist. Und da bete ich. Jemand anders sagt, wenn ich am Donnerstag zum Gebet für Lagarde gehe, da finde ich Stille vor Gott. Weil alleine fällt mir das so schwer. Da lenke ich mich selber ständig ab. Aber da komme ich in die Stille vor Gott. Gibt 1000 Wege. Und jeder von euch muss seinen eigenen Weg finden. Und jeder von uns muss auch seine eigene Sprache finden, mit Gott intim zu sein. So wie jeder von uns mit anderen Menschen oder mit dem eigenen Partner irgendwie in eine Sprache kommt, die nur wir kennen, die nur wir sprechen, so spreche ich auch Gott, mit Gott eine ehrliche Sprache. Müsst ihr mal darauf achten, wie rede ich mit Gott. Komme ich vor ihm und sage ihm so und so ist es bei mir. Rede ich mit ihm wie mit einem guten Freund oder also so wie ich rede. Also sage ich ihm das, was in mir drin ist, bin ich radikal ehrlich mit Gott oder spiele ich ihm was vor? Ja, mache ich so ein frommes Gebet? Und ich glaube, Gott wünscht sich nichts lieber, als dass ich komme und wirklich mit ihm intim bin. Das heißt, ich sage, so und so schaut es aus. Ganz ehrlich, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und wir brauchen, wenn wir in die Stille kommen, Zeit zum Ankommen. Ich habe das letzte Mal die Geschichte erzählt von dem dunklen Zimmer, von diesem Korridor. Und manchmal, ja, muss ich das aushalten. Ankommen bei Gott braucht Zeit. Mein Tempo, mein Lebenstempo runterzudrosseln, braucht Zeit, dauert. Das geht nicht jetzt auf gleich. Wir brauchen diese Zeit und manchmal sind diese Zeiten aber auch erstmal einfach anstrengend, weil ich merke, was weiß ich, ich komme gerade mit mir nicht klar oder mit dem, was mit in mir alles drin ist und es ist alles blöd und das muss erstmal raus. Es braucht einen Raum, den hat es bei Gott, den hat es in diesem stillen Zimmer. Ich komme in die Ruhe, in die Stille. Ist aber wichtig, wir brauchen das. Wie entsteht Vertrautheit mit einem Menschen? In der Regel ist es so, wenn ich jetzt einen guten Freund habe, wir treffen uns und dann reden wir miteinander und der fragt vielleicht, wie geht's dir? Und dann fange ich an zu erzählen. Erzähle ich, was so alles los ist. Und dann erlebe ich, wie der andere Rückfragen stellt und sagt, ach so, und ich kenne das von mir so und so. Und wir kommen dann ins Gespräch. Vertrautheit entsteht dann, wenn ich merke, der andere versteht mich. Der andere hört mir zu. Und dem ist wichtig, was ich zu sagen habe. Und er hat ein Verständnis dafür. Es gibt ja auch das andere, du triffst dich mit jemandem und erzählst ihm Sachen und der stellt so saublöde Fragen, dass du denkst, der versteht mich überhaupt nicht. Und da kann richtig sich eine Mauer mit reinschieben in eine Beziehung. Ich hatte das mal mit einem Freund, da habe ich blöde Fragen gestellt und hatte ich wenig Verständnis für seine Situation und ich habe gemerkt, wie er immer angefressener wird. Weil ich gemerkt habe, okay, ich muss einen Schritt zurück. Ich sagte, hey, es tut mir leid. Ich glaube, ich kann die Situation gerade nicht so einschätzen, aber erzähl doch noch mal mehr. Jetzt wäre es ja so, dass man sagt, Vertrautheit mit Gott entsteht auch so ähnlich. Bin ich mit Gott zusammen und ich spüre, er versteht mich. Er versteht mich ganz tief drinnen, versteht Gott mich und meine Situation. Das ist ein Aspekt. Aber wisst ihr, bei Gott würde mir das nicht reichen, wenn ich nur sage, er versteht mich. Viele bleiben dabei stehen bei Gott. Jetzt habe ich mich jetzt habe ich erzählt, wie es mir geht. Und es ist gut, Gott versteht mich. Ich habe einen Gott, der mich versteht. Der Gott ist wie ein guter Freund. Aber wisst ihr, Gott ist noch viel mehr als ein guter Freund. Vertrautheit mit Gott entsteht, wenn ich Folgendes beherzige. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Vertrautheit mit Gott entsteht nicht nur, wenn ich merke, Gott versteht mich, sondern wenn ich anfange, Gott zu verstehen. Wenn er in meine Gedanken reinsprechen darf. Wenn ich aus der Zeit mit ihm rausgehe und etwas von ihm, von seinen hohen Gedanken begriffen und mitgenommen habe und merke, ich bin ihm ein Stück näher gekommen, weil ich weiß, was ihm wichtig ist. Da entsteht Vertrautheit. Wenn Gott mich in meinen Gedanken verändert, Anbetung heißt auch, ich beuge mich vor ihm und ich sage, so ist es bei mir, aber mich interessiert viel mehr, wie ist es bei dir? Was interessiert dich? Was ist dir wichtig? Was hast du zu sagen? Anbetung heißt, ich gebe mich Gott hin, auch seiner Bewertung meines Lebens oder meiner Situation. Anbetung heißt, Gott darf mir auch auf die Füße treten und sagen, nee, so nicht. Er darf mir sagen, hey, denk doch mal ganz anders, in eine ganz andere Richtung. In Römer 12 steht, Verse 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, also ermahnen, ne, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib, euren Körper hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Paulus spricht über Anbetung. Anbetung heißt, dass ihr euch hingebt, Gott hingebt. Jetzt nicht nur meine Gedanken, sondern er sagt sogar den ganzen Körper. Mein ganzes Sein, mein ganzes Ich. Also auch körperlich darf sich das ausdrücken, dass ich mich beuge vor ihm. Als lebendiges Opfer. Also Opfer nicht im Sinne von, ich opfer mich, sondern Opfer als Sinne von, ich gebe was hin. Hingabe. Ich gebe etwas, was mir kostbar ist, nämlich mein eigenes Leben. Ich gebe mich dir hin. Ich beuge mich vor dir. Und dann steht, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Damit meint Paulus die Erneuerung unserer Gedanken. Das ist Anbetung. Ich lasse meine Gedanken erneuern von ihm. Dass ich nicht meine alten Gedanken weiterdenke, wo ich denke, die sind ja ach so wichtig und so groß, sondern Gottes Gedanken denke. Auf dass ihr prüfen könnt, sagt er weiter, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist das eine, dass wir Gott erzählen, was in uns drin ist, unsere Probleme. Das andere ist aber, dass wir erneuert werden und, wie es so schön heißt, unseren Problemen auch mal erzählen dürfen, wie groß unser Gott ist. Dass Gott mir eine neue Perspektive schenkt. Und ich möchte euch zum Ende ein Beispiel geben. Es gibt viele großartige Beispiele in der Bibel, wo es darum geht, wie unser Denken erneuert wird. Und eines steht im Psalm 3. Da betet David in größter Not. Er ist gerade auf der Flucht. Er ist zwar schon lange König, ist auch schon mittlerweile ein alter Mann geworden, aber hat ein bisschen Trouble mit seinem Sohn Abschalom und er muss vor ihm fliehen. Blöde Situation, alles ziemlich dumm, Familienkrise hoch 3 und also Familienkrise ist zu klein, also da geht's richtig, die gehen richtig gegeneinander. Und dann betet David, ach Herr, wie sind meine Feinde so viel? Sagt ein König. Ein König sagt, wie sind meine Feinde so viel? So viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe von Gott. Also noch dazu, dass alles schwierig ist und sich Menschen gegen ihn wenden, lästert auch noch das normale Volk und sagt, der König, der hat bei Gott keine Gunst mehr. Ist dann auch wie damals König Saul und so plötzlich, putz, ist gekippt bei ihm. Schau mal, jetzt geht es dem David genauso. Der hat keine Ehre mehr bei Gott. David ist als Leiter stark angefochten und seine Feinde haben sich ordentlich in Stellung gebracht. Und dann schreibt er, aber du, Herr, bist mein Schild. Das Erste ist, er erlebt Gott als Schutz. Das ist erlebtes. Du bist mein Schild. Und dann sagt er, du, Herr, bist meine Ehre. Du bist meine Ehre. In dem Moment, wo er alles seine Ehre und seine Hoheit, seine Königswürde verloren hat, zumindest fühlt er sich gerade so, kommt er zu Gott und Gott erneuert sein Denken und er sagt, du bist meine Ehre. Du bist mein, im Englischen, Glory. Meine Würde, meine Hoheit. Es geht ja in unserem Leben oft darum, dass wir geehrt sind, dass andere Respekt vor uns haben, dass wir um mitschwimmen, dass wir keine Nöte haben, dass keiner auf den Gedanken kommt, über uns zu schimpfen oder zu lästern. Aber unsere Ehre finden wir nicht in dem, was andere über uns denken. Unsere Ehre finden wir auch nicht in dem, dass unsere Projekte gelingen oder dass wir erfolgreich sind auf der Arbeit. Das denken wir oft. Sondern auch wenn Sachen nicht gelingen und scheitern, kann Gott dann mein Denken verändern, dass ich sage, meine Ehre finde ich bei dir, du bist meine Ehre. Das ist unglaublich, was da passiert ist im Denken von David. Aber merkt er, wie David auf einmal in der Anbetung ist? Sagt, du bist meine Ehre, du hebst mein Haupt empor. Und in dieser Anbetung erlebt David etwas. In Vers 6 steht, ich liege und schlafe und erwache. Und mir krampft sich mein Magen zusammen. Das sagt er nicht, sondern er sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Anbetung bedeutet, Vertrautheit zu erleben bei Gott. In der Stille und in dem, dass Gott mein Denken verändern darf. Und ich merke, ich bin ihm nahe gekommen, weil ich seinen Gedanken nahe gekommen bin. Ich nehme was von dem mit. Ich lebe in Gottes Gegenwart. Gottes Gedanken leben in mir. Lass uns beten. Herr, ich staune darüber. Immer wieder neu, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Soweit der Himmel ist über der Erde und wenn wir nach oben gucken, wow, so sind deine Gedanken größer als meine und deine Wege auch größer als meine. Herr, mach du mein Herz bereit, sich immer wieder zu beugen. Du siehst unsere eigenen Pläne, die wir uns machen und unsere Gedanken, unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte. Du siehst das Scheitern, wo Sachen auch kaputt gehen oder nicht so laufen. Und bei allem, Herr, wollen wir uns beugen vor dir und sagen, du hast es in der Hand, du bist König, du bist Herr. Und du allein bist unsere Ehre. Und am letzten Tag, Herr, wenn wir vom Sterbebett liegen, dann möchte mein Herz das von Herzen sprechen können und dürfen. Du, Herr, bist meine Ehre im Leben, im Sterben und darüber hinaus. Macht unsere Gemeinde zu einer Gemeinde, die anbetet, dass wenn wir dich suchen, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir nicht Sachen runtersingen oder einfach nur zuhören, sondern unsere Herzen uns ausrichten auf dich. Heiliger Geist, krempel uns um. Amen.